ARD Sounds.
Bayern 2 ist das am Mittwoch mit Katrin Hasselbeck. Und das hier sind die Themen jetzt in unserem Kulturupdate. Zweimal sind wir heute im Bereich klassische Musik unterwegs. Nämlich wollen wir Ihnen Lust machen auf einen Kinofilm über den Klang der Stradivari. Und wir fragen uns, was eigentlich danach noch kommen kann. Die aktuelle Inszenierung des Ring des Nibelungen in Bayreuth ist kräftig ausgebuht worden. Man kann sagen, das war ein Flop. Ein KI-Ring, halb konzertant, keine echte Inszenierung, aus Spargründen. Tja, wie sieht nun die Zukunft auf dem grünen Hügel aus? Dazu gleich mehr. Erst wollen wir uns von jemandem verabschieden. Traumberuf Verleger. So hat Klaus-Gerhard Sauer, kurz KG Sauer, seine Erinnerungen betitelt. Einem großen Lesepublikum war er nicht bekannt. In der Welt der Bibliothekare, der Historikerinnen und Germanisten aber hat er hohes Ansehen genossen. Denn sein Verlag, KG Sauer, hat lauter verlegerische Mammutprojekte herausgebracht. Zahlreiche Nachschlagewerke zum Beispiel. Heute haben wir aus dem Familienkreis erfahren, dass KG Sauer im Alter von 85 Jahren gestorben ist. Knut Kortzen erinnert an ihn.
Um Verleger zu werden, benötigt man mittlere Intelligenz und Viertelbildung.
Ein typischer Satz von KG Sauer. Er hat nie einen Führerschein besessen, früher mal davon geträumt, Theaterintendant zu werden und dann doch lieber den Beruf des Verlegers ergriffen. Traumberuf Verleger, so nannte Klaus-Gerhard Sauer, besser bekannt als KG Sauer, seine Erinnerungen. Der gebürtige Pullacher war einer der erfolgreichsten Wissenschaftsverleger der Republik, verlegte 8600 Titel in rund 14.000 Bänden und doch war er und sein Verlag KG Sauer eher Fachleuten und Bibliothekaren ein Begriff als dem allgemeinen Lesepublikum. Aber das schmerzte den Mann nicht, der von sich selbst zugab, durchaus eitel zu sein.
Nein, also das schmerzt nicht, wenig eitel, okay, aber ich bin bekannt bei allen Bibliothekaren der Welt, dann auch weitgehend bei den Historikern und Germanisten. Also bei den Professoren, da ist der Bekanntheitsgrad enorm hoch. Da erlebe ich dann auch, wenn ich da jüngere Historiker anspreche und die fragen, wie ich heiße, und dann sagen die ganz ehrfürchtig, der Verleger.
KG Sauer, dessen sympathisch-kauzige Bücherverrücktheit ihm mit den Jahren einen ansehnlichen Buckel bescherte, verlegte eine spezielle Form von Literatur. Das allgemeine Künstlerlexikon etwa. Ein Nachschlagewerk, dessen erster Band 1983 erschien und 40 Jahre später, 2023, mit dem 119. Band dann komplettiert war. Sauer verlegte den berühmtesten Bibliothekskatalog der Welt, den British Library General Catalogue of Printed Books. Fast 1000 Bände waren das. Er liebte Mammutprojekte.
Das sind 18 Meter Regalfläche in der Bibliothek und immer grell eingebunden, sodass sie unübersehbar sind. Das ist eines der Nachschlagewerke, die zu den Brotartikeln gehören, die in der Branche eben sehr, sehr benutzt werden.
Ketzerische Frage, ist das nicht langweilig, immer nur Nachschlagewerke, Gesamtverzeichnisse und Lexika zu verlegen?
Das ist natürlich ungeheuer spannend, weil sie das Wissen der Welt vermitteln. Mein wirklich bestes, größtes, wunderbarstes Projekt ist das Biografische Weltarchiv mit 10 Millionen Biografien, und zwar alle biografischen Artikel, die in den letzten 500 Jahren jemals in einem biografischen Lexikon erschienen sind. Und das ist die meistbenutzte biografische Quelle in der historischen Wissenschaft überhaupt.
Zu KG Sauers eigener Lebensbeschreibung gehören Begegnungen mit Künstlern wie Wieland Herzfelde oder auch Franz Kafkas Freund Max Brod.
Ich leitete die deutsche Buchausstellung in Israel, das erste große deutsche Kulturereignis, das überhaupt in Israel stattgefunden hat. Und der Werbeleiter der Agentur, die uns betreute, sagte mir, am Nebentisch sitzt Max Brod. Und dann unterhielt ich mich 2 Stunden mit ihm. Und was er von Prag und Kafka erzählt hatte, war wunderbar.
Sehr früh schon hatte sich KG Sauer für den deutsch-israelischen Dialog eingesetzt. Das ist doch deshalb bemerkenswert, weil er in seiner Laufbahn oft die Frage gestellt bekam, sind Sie nicht der Sohn vom Rüstungssauer? KG Sauer war der Sohn eines ranghohen Nazis, der während des Dritten Reichs für die deutsche Rüstungsproduktion zuständig gewesen war. Karl Otto Sauer. Als dessen Sohn verlegte er später ein bedeutendes Kompendium, das biografische Handbuch der deutschsprachigen Immigration 1933 bis 1945. Bis heute das Standardwerk der Exilforschung. War diese verlegerische Großtat ein Akt der Wiedergutmachung?
Also ich glaube schon. Ich habe daraufhin unendlich viele Nachschlagewerke zum Antisemitismus, zur Holocaustforschung, zur Emigration, zur Exilliteratur verlegt und auch viele Dinge angeregt und gefördert, die Auschwitz und Sinti und Roma-Gedenkbücher, die Totenlisten von Auschwitz, alles ganz furchtbare Veröffentlichungen, aber die eben zur Information über das nicht zu verstehende einfach notwendig und wichtig sind. Und ich habe damit das größte Nachschlagewerkprogramm auf diesem Sektor im Prinzip weltweit aufgebaut.
Der Verleger Kagesauer ist gestorben. Das hat der BR heute aus Familienkreisen erfahren. Noch läuft die Jubiläumssaison zum 150. Geburtstag der Bayreuther Festspiele. Doch schon jetzt schauen Wagner-Fans und nicht nur die gespannt aufs kommende Jahr. Der Grund dafür, Bayreuth will sich grundlegend reformieren, fast neu erfinden. Bisher war es zum Beispiel üblich, Inszenierungen jahrelang im Programm zu haben und dabei stetig zu verbessern. Als Werkstatt hat man sich verstanden. Das wird so nicht bleiben, denn ab 2027 gibt's jährlich 2 Neuproduktionen. Peter Jungblut weiß mehr vom Geschäftsführer Heinz-Dieter Sense.
Es hat sich im Laufe der Jahre herausgestellt, dass die Produktion eine kürzere Lebensdauer haben in der Nachfrage. Da hat sich das Verhalten des Publikums verändert. Die wollen alle ständig immer was Neues sehen. Und von der Seite her haben wir uns entschlossen, 2 Neuproduktionen pro Jahr zu machen.
Es wird einen neuen Lohengrin in der Regie der Italienerin Ilaria Lanzino und einen Parsival in der Inszenierung des Künstlers Neo Rauch und seiner Ehefrau Rosa Loy geben. In beiden Fällen dürften eher konventionelle Sichtweisen zu erwarten sein, also wenig Aufregung. Die neuen Richtlinien in Bayreuth haben außerdem erhebliche Auswirkungen auf das Budget der Neuproduktion.
Sie bedeuten erstmal rein finanziell, dass die Produktion nicht mehr in der Größenordnung wie bekannt waren, sondern es bedeutet wirklich, dass jede Produktion nur die Hälfte der heutigen Mittel zur Verfügung hat.
Mit der bisherigen Festspielopulenz ist es auf dem grünen Hügel also vorbei. Das dürfte auch zu sehen sein, weshalb es spannend werden wird, ob das Publikum die Sparversion bei der Ausstattung akzeptieren wird.
Ich hoffe, dass das auch aufgeht mit Probenzeiten und den Finanzen, die natürlich auch wie alle Kulturbetriebe ständig enger werden und wir in der heutigen politischen Umfeld nicht erwarten können, anders behandelt zu werden als andere Unternehmen. Und von der Seite her wird es eine Herausforderung sein.
In diesem Jahr war in Bayreuth einmalig Richard Wagners Rienzi zu sehen. Ein Frühwerk, das viel Beifall, ja Begeisterung fand. Viele erhoffen sich in Bayreuth mehr Risikobereitschaft beim Spielplan, also auch Werke anderer Komponisten. Doch Katharina Wagner macht diesbezüglich wenig bis gar keine Versprechungen.
Ich glaube nicht, weil, kann ich auch erklären, viele sehen das als Alleinstellungsmerkmal auch, was sozusagen Unique Selling Point ist, auch im Stiftungsrat. Ich glaube eher, dass das nicht der Fall sein wird. Ich will mir nicht anmaßen, für den kompletten Stiftungsrat zu reden. Rienzi ging auch erstmal nur dieses Jahr durch, um das klar zu sagen, also nur im Jubiläumsjahr. Das ist jetzt eben nicht fest aufgenommen in den Kanon der Bayreuth-Werke.
Es hat sich herumgesprochen, dass die Karten auch in Bayreuth nicht mehr automatisch weggehen, sondern je nach Inszenierung auch länger liegen bleiben. Heinz-Dieter Sense zum Fahrplan für 2027.
Die Bestellunterlagen werden jetzt gleich nach den Festspielen versandt, wo wir im Grunde den größten Teil hoffentlich wieder unter die Menschen bringen können. Und dann gibt es den ersten Online-Sofortverkauf, das ist der öffentliche Verkauf, nach jetziger Planung am 6.12.2026.
Den Nikolaustag müssen sich Interessenten also im Kalender dick anstreichen. Dann können Karten für die nächste Saison per Mausklick gekauft werden. Auf dem grünen Hügel soll ja künftig alles anders werden, hatte auch Gedenkredner Michel Friedmann angekündigt.
An diesem Wochenende beginnt es. Das neue Bayreuth, die neue Ordnung des Aufarbeitens, des Ausgrabens, des Redens, des Sprechens über den Komponisten und die Familiengeschichte und der Missbrauch von Musik in aller Klarheit öffentlich zu machen.
An diesen Worten wird die kommende Saison gemessen werden. Richard Wagner kritisch einzuordnen wird Pflicht, auch und gerade in Bayreuth.
Veränderungen bei den Bayreuther Festspielen stehen an. Sind wir gespannt, was kommt? Jetzt wollen wir Ihnen einen Film empfehlen. Eine reiche Erbin steht kurz davor, Musikgeschichte zu schreiben und den Traum ihres verstorbenen Vaters zu erfüllen. 4 weltberühmte Stradivari-Instrumente zum ersten Mal für ein Konzert zu vereinen. Doch die für das Projekt engagierten Solistinnen und Solisten beherrschen zwar virtuos ihre Saiten, aber nicht ihre Emotionen. Der Klang der Stradivari heißt der Film von Grégory Magnier, der morgen in die Kinos kommt. Robert Jungwirth hat ihn für uns vorab gesehen.
Was macht ein Streichquartett, wenn es bei den Proben zu einer Uraufführung nicht weiterkommt? Nun, es fragt den noch lebenden Komponisten. Aber der weiß auch nicht mehr so genau Bescheid über sein Stück, das er vor vielen Jahren geschrieben hat.
Ich muss ihm was gestehen. Ich mag nicht, was ich da komponiert habe.
Verzeihung?
Ich höre die ersten 3 Töne und will sofort alles neu schreiben.
Ja, aber ich meine, weil ich habe ja keine Ahnung, aber das ist doch nicht möglich. Dafür wäre es doch viel zu spät.
Ja, aber ich hatte Sie gewarnt, weil, wissen Sie, ich weiß gar nicht mehr, was mir durch den Kopf ging, als ich das geschrieben habe.
Die Proben der 4 Musikerinnen und Musiker, die erstmals zusammen in einem Quartett spielen, dazu das erste Mal mit 4 Stradivari-Instrumenten, verlaufen alles andere als planmäßig. Die Idee zu dem Konzert stammt von der reichen industriellen Erbin Astrid, deren verstorbener Vater den Wunsch zu einem solchen Konzert hatte und dem zu Ehren dieses Projekt nun verwirklicht werden soll. Dafür mussten erstmal die Stradivaris besorgt werden.
Wir haben die Violinen und die Bratsche. Dieses Cello hat er überall gesucht. Jetzt ist es in London und wird verkauft. Der Preis spielt keine Rolle. Diese Instrumente existieren seit 300 Jahren, aber man hat sie noch nie zusammen erklingen gehört. Nicht mal Stradivari war das vergönnt.
Die 4 Musikerinnen und Musiker Lise, Georges, Peter und Apolline müssen sich erst zusammenraufen, ihre Eitelkeiten und Empfindlichkeiten überwinden. Doch das braucht Zeit. Zeit, die fehlt, denn der vom Fernsehen übertragene Konzerttermin steht seit langem fest. Das ist das Grundgerüst von Grégory Magniers Film »Der Klang der Stradivari«. Ein Musikfilm, der vom komplizierten Innenleben eines klassischen Quartetts erzählt und das zwar zugespitzt und plakativ, aber nicht verfälschend oder künstlich aufbauschend. Dafür hat der Regisseur ein Quartett eingesetzt, das durch Schauspielkunst und musikalische Qualität überzeugt. Das macht den Film authentisch. Es ist ein Film für Special Interests. Wer sich für klassische Musik interessiert, kann sich sehr gut einfühlen und wird dem Klang der Stradivari viel abgewinnen können. Denn Magnier gelingt das Kunststück, aus ein paar Streichquartettproben einen anspruchsvollen und dennoch unterhaltsamen Spielfilm zu machen, in dem die Musik eine weitere Hauptrolle spielt. Keine geringe Leistung, die Anerkennung verdient.
Der Klang der Stradivari startet morgen im Kino.